Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir heute wieder einmal im Bruchköbel sein können, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Wir bringen die herzlichsten Grüße aus der evangelischen Gemeinschaft in Altenhaslau mit, wo wir vergangenen Sonntag zum Gottesdienst waren. Und wenn wir dürfen, nehmen wir eure Grüße mit nach Frankenberg an der Eder, wo wir am nächsten Sonntag zum Gottesdienst sein werden. Also ich nehme an, ich soll Grüße ausrichten. Das tue ich gerne. Bevor wir den Predigtext lesen, möchte ich gerne noch zwei, drei Sachen zu uns erzählen. Brunhilde stammt ja aus Oberissigheim. Und ich stamme aus Niedermittlau, das ist da bei Gelnhausen. Und wir haben uns in Oberissigheim im Jugendbund kennen und lieben gelernt und sind jetzt nunmehr seit 44 Jahren gemeinsam unterwegs, kennen uns aber schon seit mehr als 50 Jahren. Und wir waren in verschiedenen Bereichen, in der Pfalz und in Stadt Allendorf in Hessen, im Gemeindeaufbau oder in der Gemeindegründungsarbeit, waren dann in den USA, wo ich ein Weiterstudium gemacht habe, und schließlich in der Mission in Nordthailand haben wir unter Leprakranken gearbeitet. Und danach sind wir nach Berlin gekommen. Dort habe ich über 20 Jahre lang den Gemeinschaftsdiakonieverband Berlin geleitet. Und jetzt seit 5 Jahren hat uns der Ruhestand wieder in die alte Heimat geführt und wir sind da unterwegs und versuchen also zu helfen und zu wirken, wo wir können. Einer meiner väterlichen Freunde, der Günther Hopp aus Marburg, als ich ihm schrieb, dass ich jetzt in den Ruhestand gehe, dann hat er mir sogleich eine Mail geschrieben und hat geschrieben: Das weißt du ja, lieber Johannes, dass der Eintritt in den Ruhestand nicht die Vollmacht hat, dich von deiner Berufung zu entbinden. Also dann wusste ich Bescheid, da wird noch etwas erwartet, aber man muss ehrlich sagen, wir hätten das also auch nicht vorgehabt, sondern es war uns schon klar, dass wir auch weiterhin in Gottes Angelegenheiten unterwegs sein wollen. Das hat sich im Laufe der Jahre dann sehr intensiviert und wir haben all das, was wir so tun, in einem Projekt zusammengefasst. Dieses Projekt heißt Projekt Nachklang und ist als Projekt unserem früheren Arbeitgeber, dem Gemeinschaftsdiakonieverband in Berlin, angegliedert, aus allen möglichen Ordnungsgründen, dass das Ganze irgendwo eine Zuordnung hat. Und in diesem Projekt Nachklang, da machen wir so allerhand, halt viel Gemeindedienste, Besuche, Seelsorge, Beratung, aber wir versuchen auch missionarisch unterwegs zu sein. So haben wir also einmal im Monat, das ist immer am ersten Freitag im Monat, eine deutschlandweit zugängliche Telefon-Bibelarbeit, lade ich herzlich dazu ein, wenn nichts anderes zu tun hat. Freitag, jetzt am kommenden Freitag um 19 Uhr ist das wieder soweit, wo dann die Tageslese ziemlich intensiv besprochen wird, so eine halbe Stunde lang. Dann haben wir einmal im Monat am ersten Sonntag eine Veranstaltung, die heißt Vollkorn für die Seele oder Balsam für die Seele. Einmal ist es Vollkorn, das ist eine Bibelarbeit, eine sehr intensive Bibelarbeit. Und einmal ist Balsam, das ist ein Liederprogramm, weil es so viele schöne Lieder gibt, die auf keinen Fall in Vergessenheit geraten dürfen. Und das ist mir wichtig, das findet beides in Altenhaslau statt. Und eine Veranstaltung, und damit schließe ich den Werbeblock, ist von Projekt Nachklamm, machen wir seit vielen Jahren, ist die Aktion Pakete hinter Gitter bringen. Und dafür habe ich einen Flyer mitgebracht. Wir arbeiten da sehr eng zusammen mit dem christlichen Gefährdetenhilfswerk Schwarzes Kreuz und packen Pakete für hilfsbedürftige Strafgefangene. Neulich kam einer zu mir: Was machst du da? Für die Strafgefangenen? Für die Knackis? Nee, da kriegst du von mir keinen Pfennig dafür. Ja, habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Dann gibt's halt irgendwo anders hin. Ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Ein Kriterium in seinen Abschiedsreden, und da wir schon in Thailand sehr intensiv uns um damals deutschsprachige Gefangene gekümmert haben, hat uns das also die Jahre hindurch begleitet. Und diese Aktion Pakete hinter Gitter bringen läuft auch für das Jahr 2025. Es gibt da die Möglichkeit, Geld zu spenden, und dann gibt es die Möglichkeit, mitzuhelfen, wenn die Kartons schön dekoriert werden und dann befüllt werden. Das muss einheitlich geschehen, weil es strenge Kriterien gibt, und dann bringen wir das in eine uns vorgeschriebene JVA, Justizvollzugsanstalt. Wir haben vergangenes Jahr 100 Pakete an das Gefängnis in Würzburg ausgehändigt an die dortige Gefängnisseelsorge. Wer sich dafür interessiert, da gibt es einen Flyer davon, der darf sich das gerne nachher mal mitnehmen, anschauen. Und damit kommen wir zu unserem Predigttext. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, man hört mal, was machen die eigentlich den ganzen Tag so, wenn die da als Rentner unterwegs sind. Wir wollen hören auf den Text, das ist 1. Mose 28, 10, nur bis Vers 19. Ich habe das etwas eingekürzt, weil es eh schon zu lang wurde. Und wer kann, möge sich vor dem Wort Gottes erheben. Ich hoffe, man kann es auch da mitlesen, das ist gut. Aber Jakob zog von Beersheba aus und machte sich auf den Weg nach Haran. Und er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Herr unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, besonders auch die, die also das als Audio oder Video jetzt empfangen. Es geht hier um einen Zugang, wie man auch auf der PowerPoint-Präsentation sehen konnte. Mir hat diese Grafik gut gefallen. Eine Tür, die einfach nur in den Himmel hineinführt. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Der Jakob sagt: Hier ist das Haus Gottes, hier ist die Pforte zum Himmel. Wir haben schon gehört, die Leiter, die direkt hinaufführt, ist uns ja später aus dem Neuen Testament bei der Steinigung des Jakobus begegnet uns dieses Bild wieder von der Himmelsleiter. Pforten waren früher gang und gäbe. Und Pförtner waren wichtige Persönlichkeiten in jeder Institution, denen selbst die Chefs eine gewisse Achtung zollten. Also mit dem Pförtner sollte man sich nicht überwerfen. Bei diesen Leuten liefen zu viele Fäden zusammen. Ein anderes Wort für Pforte heißt Portal, im Englischen Portal. Und dieses Wort Portal, das ist eigentlich jedem bekannt, der sich so ein bisschen mit dem Internet beschäftigt. Es gibt Internetportale. Diese Portale sind die Zugänge zu wichtigen Informationen oder auch zu den Traumwelten im Internet. Und darum sind Portale vor allem für junge Menschen von großer Bedeutung. Und damit sind wir mitten in unserem Text, denn auch unser Text handelt von einem jungen Mann, der am Anfang seiner Reifezeit steht, an einer wichtigen, an einer sehr wichtigen Wegscheide seines Lebens. Wir wollen uns das, was er hier erlebt, ein wenig näher anschauen. Dieser junge Mann heißt Jakob und von seinen Eltern wird der junge Jakob nach Mesopotamien geschickt. Das ist also nicht gerade um die Ecke von Kanaan aus. Mesopotamien ist die Heimat seiner Mutter. Und er hat den Auftrag, sich dort bitte eine fromme Frau zu suchen. Offensichtlich gab es in der Familie seiner Mutter, Rebekka, eine klare Kenntnis und eine Ehrfurcht gegenüber dem einen großen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das war im heidnischen Umfeld Kanaans völlig anders. Da wurde unendlich vielen Göttern gehuldigt. Und für Isaac und Rebekka war es ein großes Anliegen, dass ihr Sohn eine gläubige Frau heiratet. Eine Frau, die den lebendigen Gott kennt und liebt. Und damit sind wir schon mitten in unserem Alltag. Also, wenn ich jetzt so in unsere Runde schaue, da sind wir jetzt weniger noch in dem Status, dass wir suchen, wen wir heiraten könnten, gelaufen. Aber es müsste uns für unsere Kinder und für unsere Enkel ein wirklich wichtiges Anliegen sein und bleiben, liebe Freunde, dass sie einen christlichen Partner finden. Das ist nicht lapidar. Das ist nicht von nebenher. Und ich glaube, es war einmal stärker in unseren christlichen Kreisen früher der Wunsch, dass doch Jugendliche sich mit Gleichgesinnten, christliche Jugendliche sich mit Gleichgesinnten verheiraten. Ich kann nur immer wieder dazu raten und das empfehlen. Denn wie soll das denn gehen, wenn ich wirklich ein Christ bin, wenn ich wirklich Jesus nachfolgen will, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit all meiner Kraft. Und derjenige, der mir am nächsten steht und der mir am liebsten ist, dem geht das gerade ausgerechnet am Hintern vorbei. Das ist kein einfaches Leben. Und darum bemühen wir uns darum, unseren Enkeln das nahezulegen. Keine leichte Aufgabe, ich gebe es zu. In der Geschichte, die jetzt hier vor uns liegt, geht es um eine Gottesbegegnung zwischen Jakob und dem lebendigen Gott. Und in dieser Begegnung wird vieles angesprochen, was auch für unser Leben, auch für unser Leben als alternde Menschen von großer Bedeutung ist und bleibt. Und das wollen wir in 7 Gedankenkreisen weiter miteinander bedenken. Das Erste, was Jakob lernen muss, Altes abschließen, um Neues wagen zu können. Hinter dem Jakob liegt eine gemischte Kindheit und Jugend. Einerseits ist er in Beersheba aufgewachsen und der Begriff Beersheba heißt 7 Brunnen. Und wer einmal im Orient war und einmal diese vielen Wüsten und Steppen gesehen hat, der weiß, es gibt vor allen Dingen ein Thema, um glücklich zu sein. Und das ist jetzt in diesem Fall nicht die Liebe, sondern das ist in diesem Fall Wasser. Wenn kein Wasser da ist, ist kein Leben möglich. Dort aber, wo Wasser ist, dort ist Leben möglich. Und darum ist 7 Brunnen ein schöner Ort. Wir haben es ja vorhin gerade im Psalm 46 gelesen, da haben wir es ja verbrieft. So soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, heißt es bei Luther da. Wo Wasser ist, da ist Glücklichsein überhaupt möglich. Also wir gehen davon aus, dass er eine glückliche Jugend in Beersheba hatte, eine Kindheit, offensichtlich sehr behütet. Andererseits aber bestand eine bizarre Beziehung zu seinem Bruder Esau. Ein Verhältnis, das irgendwie auch schon früh von Zwistigkeiten bestanden hat. Und diese Zwistigkeiten zwischen ihm und dem Esau wurden von Jahr zu Jahr schlimmer, weil die Eltern sich diesen unglaublich bescheuerten Luxus leisteten, sich zu einer Vorliebe für das eine oder andere Kind hinreißen zu lassen. Und durch diese Vorliebe, bei der Rebekka war es der brave Jakob und beim Isaak war es der kernige Esau, und da hatten die so ihre Vorlieben, Katastrophe. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns bis heute immer wieder hinter die Ohren schreiben müssen. Wir haben 11 Enkel und wir müssen ganz schön kämpfen, dass wir sagen, wir wollen eins behandeln wie das andere. Und wir wollen eins lieben wie das andere. Haben wir bei unseren Kindern gemacht, da ist es ganz gut gelungen. Bei unseren Enkeln merken wir, da müssen wir dran gegen ankämpfen, denn das eine liebt man mit Freuden, das andere liebt man mit Schmerzen. Aber es darf auf keinen Fall passieren, dass eine Vorliebe, eine Sympathie eins vor dem anderen sich breit macht in unseren christlichen Herzen. Esau, der war kernig, der hielt auch nicht viel von frommen Dingen. Aber er besaß das Erstgeburtsrecht und damit auch den Anspruch auf den Erstgeburtssegen Gottes durch seinen Vater Isaak. Jakob hingegen hatte eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott. Näher, mein Gott, zu dir. Das war sein Credo. Er wollte Gott unter allen Umständen. Ihm wollte er dienen, ihm wollte er spüren und erfahren. Er hatte aber keine Aussicht auf den Erstgeburtssegen. Und da beschließt der Jakob, und dieses Wort Jakob heißt eigentlich Fersenhalter. Er ist also unmittelbar hinter seinem Zwillingsbruder Esau geboren. Er hat ihn an der Ferse noch gekrapscht und so kamen sie quasi gemeinsam da aus dem Mutterleib heraus. Wurde später zum Synonym für einen Betrüger und einen Dieb. Und das wurde jetzt genau aus dem guten Jakob. Denn er greift zu einer ganz fiesen, hinterhältigen Taktik, um seinen Vater an der Nase herumzuführen. Ich muss diese Geschichte nicht erzählen, die ist gut bekannt. Man liest sie vielleicht auch noch einmal durch, wo er eben halt seinem Vater vorgaukelt, er sei der Esau und er setzt ihm ein Ziegenböcklein vor aus seiner Herde und gewürzt das aber so, dass das als Wildbret durchgeht. Und der Vater ist begeistert und erteilt ihm den Erstgeburtssegen. Und als wenige kurze Zeit später der Esau kommt und will seinen Segen abholen, da ist er schon vergeben. Das war echt link. Und von daher verstehe ich gut, dass Jakob zu einem Synonym für Betrügerei und für Trickserei geworden ist. Nun aber war es so und das Leben des Jakob war nachhaltig durch einen tobenden Bruder bedroht. Jakob musste verschwinden unbedingt, damit kein Unglück passierte. Aber er soll nicht irgendwohin fliehen, sagt die Mutter, sondern er soll dorthin gehen, wo gläubige Menschen sind. Eltern haben oft einen guten Blick für das, was ihren Kindern hilft. Und das sollten auch junge Menschen unserer Zeit bedenken. Und ja, liebe Freunde, die wir so in einem Alter sind, ich habe den Eindruck, dass wir manches Mal zu wenig ehrlich und aufrichtig direkt das unseren Kindern und Enkeln sagen, was wir für richtig halten und denken. War das früher anders? So sind wir, wurden die früher die Kinder eben halt wie sie älter erwachsen waren, gegängelt. So habe ich heute den Eindruck, wir trauen uns manchmal nicht mehr zu sagen, was wir eigentlich sagen wollen, selbst dann, wenn wir gefragt werden. Und dann sollten wir es sagen. Wir haben das auch gelernt im Laufe der Jahre, dass wir eben dann nur dann antworten, wenn wir gefragt werden. Aber dann muss auch was kommen. Haben wir doch den Mut dazu. Jakob jedenfalls in dieser Situation lässt sich etwas sagen. Die Gefahr wird gebannt. Aber Jakob muss aus der Distanz heraus sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, was ihn intensiv fordert und für lange Jahre fordern wird. Und das ist sein unmögliches Verhalten. Immer und immer wieder wird ihm das vor die Augen geführt und übrigens damit auch das unmögliche Verhalten seiner Mutter. Liebe Freunde, Ungerechtigkeit im Blick auf unsere Kinder und Enkel ist kein Kavaliersdelikt, sondern es stellt Weichen für Jahre und Jahre. Ein zweites: den Weg bewusst gehen. Jakob versucht nicht, den Weg so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, sondern er stellt sich dem Weg, den er jetzt gehen muss. Und er wird eins mit diesem Weg. Wenn schon ein Weg bewältigt werden muss, ist es gut, sich mit ihm anzufreunden. Du kannst einen Lebensweg nicht gehen, wenn du permanent denkst, das ist ein beknackter und bescheuerter Weg. Der Schriftsteller Leo Tolstoi sagt einmal: habe dein Schicksal lieb. Das ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Und ich bin oft erschüttert darüber, wie viele Christen mit ihrem Lebensweg im tiefsten Inneren unzufrieden sind. Ja, was hätte alles aus mir werden können, wenn ich anders, einen anderen Beruf, eine andere Frau, eine andere Firma, was weiß ich, ein anderes Dorf, eine andere Gemeinde, habe dann schickt. Das ist der Weg, den Gott uns geführt hat. Und nur wenn ich diesen Weg annehme, liebe Freunde, komme ich zu dem Ergebnis, zu dem der König David gekommen ist, der gesagt hat, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein gutes Erbteil zuteil geworden. Hör auf, mit deinem Weg zu hadern und nimm ihn dankbar aus Gottes Hand. Jakob nimmt den Startpunkt seiner Reise sehr bewusst wahr. Er nimmt den Start da außerhalb von Beersheba auf dem Weg da gen Nordosten nach Haran. Er nimmt den Sonnenuntergang sehr bewusst wahr, wie die Nacht hereinkommt, wie es kühl wird. Er sucht sich einen Stein aus, auf dem er ein bisschen seinen Kopf drauflegen kann. Und das ist ja etwas sehr Modernes heute. Wir ist ja oft vom achtsamen Lebensstil die Rede. Das ist sicher ganz im Sinne der Bibel, dass wir achtsam sind. Nicht einfach so in den Tag hineinschießen, nicht einfach so vor uns hinleben, sondern bewusst achtsam das erleben, was wir erleben sollen. In der Bibel werden die Menschen an vielen Stellen dazu aufgefordert, achtsam zu sein. Zum Beispiel sollen sie achtsam sein im Blick auf die Verführung durch die Sünde. Das fängt schon bei Kain an. Gott lässt den Kain nicht einfach schießen in seine Bosheit, sondern er sagt, Kain, pass auf, die Sünde lauert vor deiner Tür und ich will, dass du darüber herrschst. Achtsam. Achtsam auf die Gebote Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und witzig ist ja, dass da nirgendwo steht, du sollst. Steht nirgends. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann heißt es nicht, du sollst nicht töten, sondern es heißt, du tötest nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du brichst nicht die Ehe. Ich bin der Herr, dein Gott. Du stiehlst nicht. Eine ganz andere Wahrnehmung, wenn wir die Gebote Gottes beachten, dann machen wir bestimmte Dinge nicht. Oder achtsam, die Segnungen Gottes nicht zu vergessen, wird uns an verschiedenen Stellen in der Schrift zugerufen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du sollst das nicht vergessen. Du sollst nicht in der Vergangenheit leben. Aber du sollst nicht vergessen, was Gott dir alles in deinem Leben Gutes getan hat. Das wussten unsere alten Altvorderen schon längst, wenn die gesagt haben, danken, weiter, Schütz verwanken und loben zieht nach oben. Da haben wir es schon. Achtsamer Lebensstil. Oder achtsam sein auf die Worte, die man spricht. Die Dinge, die man für wichtig hält. Darauf weist uns die Bergpredigt immer wieder hin. Eure Rede sei ja oder nein. Klar. Mein Vater hat immer gesagt, korrekt bis auf die Knochen. Klar. Und der alte Adenauer hat Unrecht, wenn er sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es muss mich interessieren. Der andere muss wissen, dass, wo er bei mir dran ist. achtsam sein auf die Gedanken, die man denkt. Darauf weist der Jakobusbrief an verschiedenen Stellen hin. Paulus fasst das Thema Awareness, also Achtsamkeit, mit diesem Wort an Timotheus markant zusammen. Er sagt, 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Wenn wir unser Christenleben mit dieser Achtsamkeit führen, dann hat es Ausstrahlung in die Welt. Ein drittes, Gott von ganzem Herzen suchen. Der Betrug am Bruder und die krasse Täuschung des eigenen Vaters war kein Glanzstück, sondern ein sehr trauriges Kapitel im Leben des Jakob. Aber seine grenzenlose Sehnsucht nach Gott lässt ihn die Gunst Gottes finden. Wie wir später erfahren, beinhaltet diese Gunst Gottes auch die Vergebung, Gnade. Sie ist die Basis des Glaubens. Ohne sie können wir kein Leben der Nachfolge führen. Hier an dieser Stelle geht es jedoch zunächst um zweierlei. Also Jakob findet später die Gnade und wir als Christen leben wir immer nur als begnadigte Sünder. Deswegen ist es grotesk, wenn wir uns als Christen manchmal über unsere Mitchristen aufplustern. Pff, wie kann man bloß? Wie konntest du denn bloß? Wir sind begnadigte Sünder, das müssen wir aushalten. Hier geht es um zwei Dinge. Erstens wird Jakob der unmittelbaren Gegenwart Gottes versichert. Wir singen dieses schöne Lied oder singen wir es nicht mehr. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Im selben Augenblick, in dem Gott uns mit seiner Gegenwart konfrontiert, beginnt auch unsere Berufungsgeschichte. Es gibt keine Begegnung mit Jesus, ohne dass ich im selben Augenblick zu seinem Jünger werde. Ein Sklave Jesu Christi, sagt Paulus. An einer Stelle spricht er vom unteren Ruderer. Das ist die zweistöckige Galeere, in der ganz unten hinten die fiesesten Typen sitzen. Und da sitzt der Paulus. Er sagt, ich bin der untere Ruderer. Ein Knecht meines Herrn. Ich bin fest überzeugt, dass Gott für jeden Einzelnen von den jetzt mittlerweile über 8 Milliarden Menschen auf dem Globus einen klaren Plan, einen Auftrag, im Englischen Purpose of Life, hat. Dieser Plan erschließt sich aber nur dem, der ernsthaft bereit ist, diesen Plan mit der Hilfe Gottes zu verstehen. Und übrigens hört das erst in dem Augenblick auf, wo wir unsere Augen zumachen. Also es kann sich rein keiner rausmogeln und sagen, ja, aber ich bin jetzt im Ruhestand, deswegen hat der liebe Gott trotzdem noch einen Plan. Und hab keine Angst, der Plan ist deinen körperlichen und geistigen und sonstigen Einschränkungen angepasst. Aber er ist da. Und es gilt immer wieder neu, ist für uns spannend auch, wo wir so richtig, wir sind jetzt bei dem, Brunhilde war 70, ich werde es jetzt in ein paar Wochen, wo wir jetzt also ins biblische Alter eintreten. Ne? Im knackigen Alter sind wir schon länger, es knackt hier und es knackt da, jetzt kommen wir ins biblische Alter. Euer Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Also jetzt, wir merken, das ist echt spannend. Ich will nicht sagen, es ist unangenehm. Es hat manchmal unangenehme Begleiterscheinungen, und das wohl. Aber ich finde es spannend. Na, schon eher dann mit dem Buchtitel von Apelt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das schon eher. Aber das ist, ich finde es spannend, wie auf einmal der Auftrag Gottes sich nochmal ganz anders herausschälen muss. Sehr spannend. Nicht selten kommuniziert in der Bibel Gott via Träumen mit den Menschen. Und das kann auch heute noch geschehen, aber nicht jeder Traum enthält Botschaften Gottes. Das muss man sich sehr deutlich machen, weil es heute eben halt viele gibt, die genau darauf abfahren, oh, du musst dir deine Träume ganz genau, und da ist überall eine Botschaft, das ist es nicht. Sondern in den Träumen wird eigentlich nur der Tag, der gestern vergangen ist, wieder aufgeräumt. Und wie das Gehirn das macht, finde ich immer wieder zum Staunen. Aber am nächsten Tag ist die Bude wieder rein und wir können wieder durchstarten. Wichtigstes Merkmal bei der Prüfung, ob ein Traum von Gott kommt oder nicht, ist eine völlige Kompatibilität mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Neue Offenbarungen, und da gibt's heute die Masse, neue Offenbarungen an der Schrift vorbei oder über sie hinaus sind von Gott nicht vorgesehen. Ich habe für mich diese klare Entscheidung, Neuoffenbarungen, alles, was an der Schrift vorbeigeht oder über sie hinausgeht, ist nicht von Belang. Nicht übergehen wollen wir den Stein, den sich Jakob als Kopfstütze nimmt. Er ist ja ein Symbol dafür, dass die Segnungen Gottes oft mit harten, schwierigen Situationen einhergehen. Haben wir früher gesungen, solche Lieder singen wir heute nicht mehr. Zum Beispiel, soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Oder Lob sei dir auch unter Tränen. Oder in dir ist Freude, wenn es mir gut geht. In allem Leide. Da sprechen wir heute nicht mehr gern davon. Aber eigentlich Segnungen Gottes sind immer wieder auch mit harten Erfahrungswegen verbunden. Und es ist gut, wenn wir uns das wie immer wieder ermutigend gegenseitig sagen, sei nicht traurig, das gehört dazu, das muss so sein. Es ist Gottes Weg mit deiner Seele, nichts zu fürchten. Und das musste auch Jakob schmerzhaft erfahren. Viertens, Segen kommt oft anders als gedacht. Erstaunlich ist, dass Gott seine Verheißung an Jakob mit dem Thema Familienplanung verbindet. Ja, das finde ich, ist euch das aufgefallen? Na, der Gott fängt an, mit dem Jakob zu reden und dann sagt er, also pass mal auf, Freund, ich habe da etwas mit dir über Familienplanung zu reden, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das mussten wir heute den jungen Leuten erzählen. Also pass mal auf, wir wollen mal über dein Leben sprechen und wir fangen mal mit der Familienplanung an. Für viele junge Leute wäre das kurios. Familienplanung? Ich will leben, Alter, würden die sagen. Und mich doch nicht mit sowas rumschlagen. Dabei haben sie natürlich nicht selten und leider auch nicht selten selbst christliche Jugendliche durchaus unter Leben, tolles Leben und was zu erleben, durchaus die Vorstellung, dass es was mit Promiskuität zu tun hat, nämlich dem ziemlich zügellosen Ausleben von Sexualität. Egal mit wem. Also, man will was erleben, aber es hat doch dann irgendwas, hat doch halt doch was mit Familienplanung zu tun. Was den jungen Menschen kaum vermittelt wird, ist, dass Sexualität und Verantwortung vom ersten Augenblick an und auf das Engste miteinander verbunden sind. Ganz einfach deswegen, weil bei sexuellem Kontakt immer neues Leben entstehen kann. Immer. Auch wenn noch so gut verhütet wird. Und es muss den jungen Menschen deutlich gemacht werden, auch weil, dass das so ist, weil Abtreibungen, also auch die Pille danach, eben keine Form von Verhütung ist. Und ich sage das deswegen, weil heute kaum noch über diese Dinge gesprochen wird. Ich erinnere mich an eine Broschüre, die eins unserer Kinder mit 13, 14 nach Hause brachte, in der Schule verteilt. Na, wo eben halt da über alle möglichen Formen der Sexualität und dem Ausleben und tralala und all das war da drin. Aber nirgendwo der eine Satz, ein Ausleben der Sexualität hat mit viel, viel Verantwortung zu tun. Und das ärgert mich, dass wir heute nicht mal mehr den Mut haben, den jungen Leuten das zu sagen. Daneben wird Jakob eine Rückkehr an diesen Ort prophezeit. Und er kam tatsächlich nach Beersheba zurück, nämlich als er der Hungersnot entfliehend von Kanaan nach Ägypten zog, in das nächste große Drama seines Lebens. Auch das ist eine wichtige Lektion für einen jungen Menschen beim Aufbruch in das Leben und auch für einen Alten. Man sieht sich selten nur einmal im Leben. Und darum sag niemals nie. Wir denken manchmal, dem kann ich jetzt aber richtig den Pfeffer schleimen, weil ich dem ja nicht mehr begegnen muss. Wie viele mussten die Erfahrung unerwarteter Wiederkehr schmerzlich machen? Man sieht sich selten nur einmal. Und dann? Verheißungen und raue Lebenswege liegen oft nah beieinander. Für alle Menschen gilt das Gleiche. Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräer 13, Vers 14. Und diese Stätte, diese Heimat bei Gott, sie ist keine Illusion. Das ist nicht Stadtutopia. Das Bild von der Wiederkehr aller Stämme Israels, die Sammlung aller Erretteten aus den Heiden, ist ein unverbrüchlicher Schwur Gottes, auf den wir fest vertrauen dürfen und sollen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder uns das vor Augen führen. Wir haben hier nicht die bleibende Stadt, sondern wir sind auf dem Weg dorthin. Für mich hat das den allertiefsten Trost, den ich mir vorstellen kann. Dieses Leben auf der Welt, selbst wenn es uns einigermaßen glatt gelingt, ist und bleibt Kampf. Und was anderes kann es nicht sein. Fünftens, die Gegenwart Gottes entscheidet. Glaube an Gott ist Beziehung, nicht Ritual. Am Ende geht es nicht um Regeln und Gesetze, nicht um Visionen oder um übernatürliche Kräfte. Es geht nicht um spektakuläre Zeichen und Wunder, sondern es geht einfach nur um eine Beziehung. Jesus und du. Jesus und ich. Und umsonst geht's gar nichts. Das unterstreicht Jesus in den Worten an Thomas nach seiner Auferstehung, indem er sagt, Johannes 20, 28, Thomas, selig sind, wie geht's weiter? Die nicht sehen und doch glauben. Jakob erhält von Gott das Versprechen seiner permanenten Gegenwart. Ich bin bei dir. Aber mehr auch nicht. Dieses Versprechen muss reichen. Und es reicht, wie wir an der wirklich spannenden Biografie des Jakob erkennen können. Und Jesus wiederholt dieses Versprechen an seine gesamte Jüngerschaft. Nämlich direkt vor seinem Weggang zum Vater. Da sagt er Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alleine darum geht's, dass ich Jesus finde und Jesus habe und mit ihm unterwegs bin und seiner Hand vertraue und seinem Weg vertraue, den er mich führt. Es ist ein guter Weg, den Gott uns führt. Auch dann, wenn er in einer sehr schlechten Kondition ist, dieser Weg. Das ist nicht nur ein Trostwort für die Jünger, sondern es beendet den großen Missionsbefehl. Na, Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und dann sagt er, okay, und jetzt gebe ich euch also noch das Rüstzeug mit, das ihr braucht. Und dann kommt dieser Satz, ich bin bei euch. So, und jetzt los. Mehr nicht. Es reicht. Du Jesus hast, dann kannst du die Woche, die vor dir liegt, meistern, egal was passiert. Ihr braucht nicht mehr als die feste Verbindung mit mir. Sechstens, die Himmelstür ist überall. Wir werden unweigerlich an die Berufung des Mose erinnert. Zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Heiliges Land ist nicht nur in Israel oder gar in Rom oder in Kalkutta, wie manche glauben. Nein, überall, heiliges Land ist überall dort, wo Christenmenschen sich bewegen. Also um ein bisschen platt zu sagen, dort, wo du deine kanadischen Waldbrandaustreter hinstellst, dort ist heiliges Land. Dein Lebensort ist heiliges Land. Warum? Weil du mit Jesus verbunden durch dein Leben gehst. Und das erhält den Ort, an dem du lebst, und es erhält die Umstände, und das erhält die Leiden, die ertragen werden müssen. Mit Christus geht es sich leichter. Und ein letztes, sie haben es geschafft. Gottes Gegenwart führt zu geheiligtem Handeln. Gott ruft jeden Menschen, ja, das sind oft die Einsetzungsworte auch bei der Taufe, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann geht's weiter. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Wer auf diesen Ruf aufrichtig antwortet, wie Jesaja 6, Vers 8, hier bin ich, Herr, sende mich. Der macht die verblüffende und beglückende Erfahrung, dass sein ganzes Leben zu einem einzigen Altarbau geworden ist, so wie wir es hier bei Jesus, wie wir bei Jakob sehen. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr tut, mit Worten, mit Werken, ich möchte noch dazu hinzufügen, mit Gedanken, das tut im Namen des Herrn und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und das ist genau dieser vernünftige Gottesdienst, von dem er in Römer 12 schreibt. Gebt euer ganzes Leben als einen lebendigen Gottesdienst. Unser Leben, ein einziger Gottesdienst, alle Bereiche, Zeit, Kraft, Geld, sind mit einbezogen. Alles, was dazu nicht taugt, ist aus dem Repertoire des Lebens zu streichen. Mit diesen Erkenntnissen kann der junge Jakob seinen Weg wagen. Und mit diesen Erkenntnissen kannst auch du in die neue Woche starten. Auf geht's. Amen.